Herzlich willkommen zu einem The Geek Freaks Podcast. Heute ausnahmsweise mit Marcel und Moritz.
Hallo, ich bin Marcel.
Hallo, ich bin Moritz.
Und es glaubt euch keine Wurst, also gleich rein in das Intro. Der kann doch gar nicht singen, mein Freund.
Wollte ich gerade sagen, also wenn, dann schalten sie gleich wieder ab.
Oh ja, da muss ich mir keine Mühe geben und kann doch rumrülpsen.
Das ist möglich. Nee, das ist auch nicht cool.
So. Alex, die meisten können die Podcast-Hosts nicht unterscheiden, nicht auseinanderhalten.
Was heißt das?
Dass du damit wahrscheinlich durchkommen würdest.
Ja, aber ich will ja hier keine Falschinformationen raushauen, das wäre ja fatal. Das wäre richtig fatal.
Wollen wir
ich
das
bin
vielleicht
Alex,
mal,
euer Host.
Wollen wir, ich bin Marcel. Wollen wir das vielleicht mal ausprobieren? Ist jetzt doof, dass wir den Podcast besprechen, aber
schon was meinst du?
Ja, wenn wir uns oder irgendwann was? Mal falsch vorstellen.
Ja, dann
glaub nicht,
glauben das die Leute halt.
Andersrum, wen interessieren die Namen?
Also ganz
können,
im
wir
Ernst,
können froh
ne?
sein, wenn die Leute sich den Namen der Geekfreaks merken.
Du, da drauf können.
Und dann bin ich halt jetzt Alex.
Da drauf können wir gleich iterieren, weißt du so?
Dann bin ich auch Alex. Ja, dann
das
lass
war
iterieren.
Das Schönste, wie der Livestream ausgefallen ist vorletzte Woche.
Ja, genau, ja.
Oder halt. Waren die besten Kommentare, die wir ist Alex. Weil wir halt reingeschrieben haben, ja, dass ja ich wegen gesundheitlichen mit da bin und so, ne?
Das haben wir aber immer, aber wenn ich sage, dass Alex wegen Krankheit nicht kann oder so.
Das ist super. Da denkst du dir, okay, ja, komm, ist eh wurscht, also interessiert euch keine
Wurst. Ja, aber ganz ehrlich, ich merke mir auch nicht die Namen von irgendwelchen YouTube-Kanälen, die ich schaue.
Ja, ich meine andersrum, du stellst dich ja auch nicht jedes Mal vor mit, hey, ich bin Alex und mache heute diese Videos.
Das ist ja klar, aber es gibt genug Channels, wo du die Namen einfach instant gemerkt hast.
Ja, gut, bei Linus Tech Tips kann ich mir den Namen auch merken.
Der hieß Klaus, ne?
Nee, das war Gerhard.
DIY-Perks?
Ja, okay. Ich habe keine Jonas? Ahnung.
Hast keine Ahnung?
Nee.
Keine Ahnung.
Herrn Gierling?
Ja gut, den Gierling, den kenne ich. Von dem habe ich ein Buch.
Network Chuck.
Ja, gut.
Mr. Undone.
Deswegen sage ich ja, den Linus, den kann ich mir auch merken.
Weißt du, es gibt so viele Leute, die merken sich das Zeug, also.
Aber... Weiß nicht, wenn ich jetzt einen Kanal nicht täglich schaue, dann kann ich mir den Namen auch nicht merken.
Echt jetzt?
Nicht mehr.
Das ist weird. Aber das ist das Alter bei dir.
Na jetzt, 2014 oder so, ja. Die ganzen Minecraft-Kanäle, da kann ich die echten Namen zu sagen, absolut kein Problem.
Was zum Echt jetzt? Bist du so alt?
Okay.
Nee, ja, eigentlich nicht.
Aber uneigentlich?
Schlafmangel. Das wird sein.
Was? Du kannst die Namen nicht merken, weil Schlafmangel, okay.
Schlafmangel, klar, deshalb merken sich einfach Namen nicht mehr.
Das ja, daher kommen Wortfindungsstörungen.
Ja, das ist heute mal ein bisschen off the rail.
Das ist tatsächlich ein richtiges Problem.
Ja, das und nennt zwar? Man
ja, genau.
Asphyxia, nein.
Aspirin.
Aphasie. So. Aphasie heißt das, Wortfindungsstörung.
Ja, ja, was auch immer du sagst.
Das Gute ist, gut, wenn man das Wort für Wortfindungsstörung nicht mehr weiß, ne? Nee.
Wie war das Wort für die Angst vor langen Wörtern?
Ja. Das war doch auch irgendein sehr kurzes,
sehr langes Wort, ja.
Aber ich glaube, das war sogar falsch, was so weit verbreitet war, dass das gar nicht gestimmt hat.
Ich bin übrigens gespannt, die Zuhörer werden davon relativ wenig mitbekommen, aber ich nehme heute an drei verschiedenen Endstellen das gleiche Mikrofon aus für den Robin, der den Podcast heute schneiden wird. Und das mache ich aus dem Grund, weil es sehr interessant ist, Qualität dem Zuhörer zuzubringen. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, welche Spur er dann nehmen wird. Das werden wir wahrscheinlich in die Shownotes dann verlinken, weil es quasi ein Test ist für unseren Alex. Schneidenden Robin.
Wir verlinken das in den Shownotes.
Machen wir nicht? Schreiben wir nichts neu?
Das ist mehr Arbeit für mich.
Ja, deshalb sage ich es ja, du sollst ja die Arbeit machen.
Okay, wenn Marcel das entsprechend angibt im Ticket,
ja. Ja, dann merke ich Marcel, schreibt jetzt mal rein. Moritz, welche Spur wurde genommen? Ich habe die dann auch gelabelt für Robin.
Dann extra. Ganz wichtig, Robin, wenn du das schneidest, du hörst mir hoffentlich zu. ja, das schneide ich gemutet, weil er uns nicht hören will. Sag mir Bescheid, welche Spur du genommen hast, dann kann ich das in die Shownotes packen. Danke.
Um den Zuhörern erstmal zu erklären, warum dieser Test. Ich nehme das an drei verschiedenen Endstellen auf. Das Mikrofon hört ihr jetzt entweder in der Rohfassung, das heißt direkt abgegriffen vom Mikrofon selbst, oder ihr hört das Mikrofon abgegriffen nach einer Post-Processing vom Hauptschnitt-PC direkt aus einem Aufnahmeprogramm, oder ihr hört es abgegriffen über drei Endstellen durch zwei Mischpulte vom Transcoding-PC, der gleichzeitig einen Test-Livestream macht auf einer geupdateten Windows-Version, weil es da letzte Woche Probleme im Livestream gab, und der quasi den Härtetest mitmacht. Der streamt gerade live zweimal Schwarzbild an den Transcoder nach Frankfurt zum Moritz und nimmt gleichzeitig nach mehreren Audio-Processing-Spezialitäten von mir diese Spur auf. Und mich würde interessieren, welche dann der Robin favorisiert. Ich schätze mal...
Marcel und ich schauen dir gerade zu.
Ja.
Ja, ich sehe No Signal.
Ja, ja. Machen wir wieder Bild rein.
Ich schätze mal, dass der Robin die Spur nehmen wird, die durch den Haupt-PC läuft. Und vom Haupt-PC geht das Ganze per... Also, beziehungsweise ich mache mal die ganze Strecke, wie ihr mein Mikrofon jetzt hört. Das geht per Bluetooth. Das ist ja das Endline ModMic Wireless. Geht per Bluetooth an den Empfänger. 4 Meter USB-Kabel in den PC. Vom PC wird das Ganze abgegriffen über ein Audio-Monitoring-Plugin von OBS. Ach, das ist gleichzeitig weiterschickt an eine Sammelstelle auf dem GoXLR, das Ganze per Klinkenkabel rüberschickt an den Transcoding-PC, der es mit dem USB-Audio-Interface aufnimmt. Und dieses Audio-Interface, das schickt das Ganze nach OBS und das schickt es dann an die Aufnahme. Also das ist die Schlange für diesen Sound, den ihr von mir bekommt. Und der wandert durch einige hardwaregebundene VST-Effekte, Kompression und so weiter und so fort, Sidechaining, Mixmastering. Aber das ist dann das, was der Robin wahrscheinlich nehmen wird, postuliere ich jetzt mal.
Naja, Robin wird das nehmen, was er zuerst kriegt. Findet?
Nö, ich glaube, Robin wird das nehmen, was sich am ehesten gut anhört.
Genau. Ja, vielleicht hört er sich ganz kurz durch, aber vielleicht nimmt er auch das Erste, was er hat, was in Ordnung klingt.
Die klingen alle drei in Ordnung. Ich bin nur gespannt.
Naja, ist die Frage, wird er alle drei zur Verfügung stehen haben?
Was, ja, klar,
wenn jetzt die Aufnahme irgendwo crasht, weißt du das?
Das weiß ich, weil ich nehme das Ganze als Fragmented immer auf. Dann klicke ich sofort wieder auf Aufnahme starten.
Aber dann hast du zwischendrin trotzdem mal einen kurzen...
Ich habe Backups von allen drei Dingern. Also
ja gut, wir haben hier in TeamSpeak auch eine Backup-Aufnahme. Genau. Wir nutzen TeamSpeak zum Aufnehmen.
Ja, und ihr bekommt aber die Rohfassung, also ihr bekommt die nach den ganzen Effekten gar nicht. Warum ist mir das wichtig? Weil ich im letzten audiomäßig veränderten Livestream, also den wir am Freitag hatten, hatte ich ein bisschen was getestet. Und habe auch verschiedene Mikrofone durchgetestet und habe den Leuten mal gezeigt, wie klingen die Dinge ohne Effekte und mit Effekte. Und alles, was von den Zuhörern immer gehypt wurde, als das klingt klasse und super, habe ich ihnen auch mal ohne Effekt aufgegeben. Und dann haben sie alle gesagt, wie schlimm das doch klingt. Und das war eine direkte Response. Ich wollte noch kein separates Video machen. Ich wollte es auch erstmal so im Podcast ein bisschen ansprechen, weil der Podcast sich, finde ich, da gut für eignet. Weil die Leute immer glauben, je teurer ein Mikrofon oder je teurer das Aufnahmeequipment ist, desto besser muss es auch klingen. Was ja völliger Humbug ist. Ne? Und das ist das Gleiche, wie ich auch gesagt habe bei meiner Smartwatch, wo ich gesagt habe, hey, nur weil es teurer ist, ist es nicht besser. Und da gehen die Leute ab wie Sau und beschweren sich immer, und das ist doch teurer und muss doch besser klingen und überhaupt.
Es klingt jetzt auch besser out of the box.
Das ist halt, ich kann wenig dazu sagen, als es kommt immer darauf an, was du aus deinem Equipment machst, du musst es kennen. Und das ist so ein Thema, das mich schon längere Zeit beschäftigt. Es kommt nie auf die Hardware drauf an, die du hast. Egal ob Video, Audio, Gaming, Streaming, Netzwerk, was auch immer. Sondern nur, wie gut kennst du dein Equipment und kannst
da
alles
ausschöpfen. Bei Netzwerk würde ich das nicht sagen, weil ich bin absolut kein Fan von Netzwerkoptimierung, Vorschriften, wie auch immer.
Warum eigentlich?
Naja,
du hast ja zum Beispiel gesehen, dass es bei mir relativ viel gebracht hat.
Ich habe Netzwerkkarten, die kosten mittelhohe dreistellige Beträge.
Ja, ich auch.
Wenn also die haben so viel gekostet. Ja, das ist teilweise sogar, was ich dafür bezahlt habe. Mhm. Wenn was nicht geht, also zum einen, wenn die Probleme machen, dann merken das sofort Leute, ich bekomme E-Mails hier, das Server macht schon wieder Spacken, was auch immer. Aber wenn was nicht geht, habe ich eine Telefonnummer oder ein Ticket, hier eine Website, in der ich ein Ticket öffnen kann und ich weiß, die kümmern sich drum, das wird gefixt. Und ja. wenn das wirklich ein Problem mit irgendeiner Transceiver-Kompatibilität oder so ist, dann weiß ich auch, okay, im blödsten Fall wird ein Update gepusht.
Ja, vollkommen. Aber Optimierung kann halt auch einen echten Vorteil bieten.
Ja, gut, aber ganz ehrlich, ich weiß schon, wie viel schiefgelaufen ist bei Optimierung, vor allem bei dir. Jo. Jetzt nichts gegen dich, aber du weißt selber, was manchmal passiert.
Ja, deshalb macht man auch keine Optimierung in den Live-Geräten eigentlich, genau, wenn man Geld hat, dass man es nicht tut.
Deswegen will ich das in meinem Produktivcluster, wovon dann was wirklich Schaden verursachen kann, wenn es nicht läuft, will ich keine Optimierungen versuchen.
Ja, das ist true. Best Practice ist ja eigentlich, eigentlich, für Optimierung und herauszufinden, was meine Hardware wirklich kann, man hat am besten eine Redundanz. Du hättest zum Beispiel zweimal die gleiche Netzwerkkarte.
Nein, ich habe nicht die gleiche, ich habe unterschiedliche, damit eben Firmware-Bugs und so das Netz nicht down nehme.
Ja, ja, es geht jetzt um das Test-Setup. Ne? Sagen wir mal, du möchtest schauen, hey, eine neue Netzwerkkarte, du kaufst nicht eine, du kaufst zwei. Und die eine lässt du, wie sie ist, und steckst sie an und die andere nimmst du und testest auf einem entweder separierten System, auf einem Docker, auf einer VM, was auch immer.
Docker,
was? Ja, es gibt auch Leute, die testen die Sachen in Debian Docker und sowas.
Ja, aber das ergibt absolut keinen Sinn. Warum sollte man sowas tun?
Ja, frag mich nicht. Doch,
vielleicht hast du vielleicht...
In der VM finde ich schon problematisch.
Ja, es aber gibt da Leute, die ja machen das. Ich sag ja nichts. Ich will ja auch die Leute nicht kritisieren dafür, wie sie es machen, ne?
Naja, wieso? Vielleicht hast du eine VM oder eine Netzwerkkarte und kannst dann sagen, ey, die ist speziell bei dem und dem Docker gut, wo dir dann die und die Vorteile bringen.
Ja, kann auch sein. Ja, ne? Nein. Gehen wir mal nicht in die Edge Cases rein.
Du bist
und dann hast du eigentlich so deine Zweitanwendung und in der testest du, wie sieht's aus, wenn ich das mit dem Buffer mache? Was passiert, wenn ich da mit dem TX-Offloading umarbeite? Was passiert, wenn ich die Firmware-Version da aktualisiere? Oder. Und dann schaust du, hey, und testest du aus, wann hast du das beste Setup und dann migrierst du es eigentlich ins Produktivsystem, nachdem du deine Optimierung durch hast.
Weißt du, wie man das meiner Meinung nach macht?
Hau raus.
Also, wie ich das bei mir machen würde? Nein, tatsächlich nicht. Ich hab mir ein Cluster gebaut, hab mir das zusammengestellt, hab mir neue Server gekauft und so weiter. Netzwerkkarten-Switche stehen alle vorher schon mal in der Lab-Umgebung bereit. Alle schon getestet beim Einrichten oder vielleicht sogar vor dem Einrichten schon. Entsprechend optimiert und sobald es dann ins Produktivsystem übergeht, das heißt, die ganzen Hypervisor ins Rechenzentrum geschifft werden, vielleicht stehen sie sogar zum Testen schon im Rechenzentrum, dann wird da nichts mehr angefasst, außer es gibt Probleme. Dann wird nur noch immer wieder geupdatet, das Update wird dann auf eine Node getestet. Und wenn das durchläuft, wird es auf alle anderen übernommen, nacheinander. Ja, aber sonst wird da nichts mehr dran gemacht, vor allem nicht, ja gut, dann habe ich halt durch einen Haken, den ich nicht gemacht habe, 3% Leistung nicht mitgenommen, aber dann ist es so, ich werde dafür jetzt nicht die Integrität meines Clusters...
Es geht ja nie um Integrität beeinträchtigen oder
Co. Ja, ne? Ja gut, aber potenziell könntest du dir damit was down nehmen, wenn es dann Probleme gibt. Du weißt ja, was beim Render-Server passiert ist.
Ja, ja, deshalb machst du Optimierung nie am Hot-System. Gleiches Beispiel mit meiner OpenSense. Ich habe meine OpenSense immer noch nicht auf die Mini-Systems. Also mein Mini-PC habe ich noch nicht zu meiner heißen OpenSense gemacht, weil die Testphase noch lange nicht durch ist und die nicht stabil ist. Was heißt in dem Zug stabil? Ich kriege eben, wie ich im Livestream letztens schon gesagt habe, nur die Hälfte an Bandbreite durch, die eigentlich am jetzigen System anliegt. Und wenn ich von meinem teuer bezahlten Internet nur die Hälfte an Geschwindigkeit habe, dann ist das für mich nicht tragbar. Ich hätte vielleicht auf dem Minisystem geupgradet, wenn ich 10% oder 5% Verlust hätte. Das wäre verschmerzbar gewesen. Dann hätte ich gesagt, jo, aber nicht in dem Zustand.
Darf ich mich beschweren über einen Anbieter?
Bestimmt.
Ja, das Warum? Ist jetzt hier überlassen. Willst du, dass ich Namen nenne?
Nee, eigentlich machen wir mal nicht.
Den Namen werden nicht viele kennen.
Warum? Sag halt einfach, denk dir einen Namen für den Anbieter aus. So mache ich es auch immer. Na, dass dann irgendwie Ärger bei uns reintrollt.
Ich habe absolut kein Problem mit dem Ärger. Ich habe mich schon oft mit dem Anbieter, ich habe mich schon oft beschwert.
Okay.
Geht um einen DDoS-Anbieter. DDoS Protection.
Ja.
Ich habe in Frankfurt mehrere 10 Gigabit Uplinks. Mhm. Weil Geschwindigkeitsidee war, auf den 40er zu gehen, aber Problem ist, wir beziehen DDoS Protection von einem Anbieter, der bietet IP-Transit an, Co-Location, ganz viele Sachen. Bei dem bin ich nicht im Rechenzentrum, aber an den ist das Rechenzentrum, in dem ich bin, angeschlossen. Und der macht das Pre-Filtering, über den geht der komplette Traffic, wenn es ein DDoS gibt, blockiert der entsprechend. Beziehungsweise man hat ein paar Mechanismen, damit die Websites noch funktionieren, aber der DDoS trotzdem geblockt wird. Machen ganz viele gute Sachen, interessante Algorithmen. Das Problem ist, Alex, erinnerst dich noch an die Speedtests, die wir gemacht haben?
Ja, ja.
Und dann war plötzlich die Parsec- oder RDP-Verbindung weg.
Ja, ja, die haben halt DDoS Protection gefahren.
Die haben nicht nur DDoS Protection gefahren, die machen über... Na gut, den Ranting über Anbieter ergibt keinen Sinn, wenn ich den Namen nicht nennen kann. Über 6, 7 Gigabit haben die einfach den Traffic weggeworfen.
Warum?
Das kann ich dir nicht sagen. Die DDoS Protection hat dann irgendwann gegriffen, so nach dem... Ich habe das sogar mit ISO-Downloads auf dem Render-Server schon hinbekommen. Ich habe testweise vom TGF-CDN mit 2,5 Gigabit, glaube ich, runtergeladen. Und nach 2 Minuten war die Parsec-Verbindung weg, weil die DDoS Protection gegriffen hat und Parsec geblockt hat.
Und ja, andere aber eigentlich dürfen sie das gar nicht, weil du benutzt ja nur deine Leitung aus zum vollen...
Richtig, die haben das aber als DDoS erkannt. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die keine 10 Gigabit können. So nach 8 Gigabit, alles, was über um die 8 Gigabit geht... wird gegen ein Null-Routing geworfen.
Oh, weißt du, was mir da auch einfällt?
Da werden einfach Pakete weggeworfen. Und das stört extrem. Deswegen, ab Dezember will ich mein eigener Anbieter werden.
Ah, ich verstehe, was du meinst.
Dann kannst du dich über dich selber beschweren. Mein Internet ist so langsam.
Ja, nee, dann muss ich
auch. Ich habe ein Ratespiel für dich. Warum bekomme ich jeden Montag Post?
Du bekommst jeden Montag Post.
Weil der Briefträger jeden Montag bei dir
ankommt? Du hast ein Thema gerade, Provider, bla. Warum bekomme ich jeden Montag Post?
Du meinst physische Post, Papierform?
Physische Post, Papierform. Ich schmeiße immer weg, aber warum bekomme ich jeden Montag Post?
Kontoauszüge? Ich weiß nicht.
Nein, die Zuhörer werden sich auch fragen, hä, was meint er? Jeden Montag, das ist 3 Tage nach dem Livestream.
Oh.
Ja.
Schickt dir Vodafone einen bösen Brief?
Nicht Vodafone.
Telekom?
Mhm.
Dass du es nicht nutzen darfst oder dass du gededos wurdest?
Achtung, Achtung, bla bla bla. Wir haben eine Sicherheitslücke in Ihrem System. Das kann auch anderen Schaden zufügen und kompromittieren.
Zufällig vom BSI Cert?
Nein. Schade. Das Ding ist, der Transcoder, ne? Der hat ein paar Ports offen.
Alter, Alex.
Absichtlich. Absichtlich. Alex. Pass auf, aber nur in einer VM. Das ist Absicht von mir. Und er hat ein paar Ports offen in einer VM, die ich nur aufmache zum Livestream, wegen eben was ich überwache, bla, ist wurscht. Und das passiert ja nur freitags. Und
über welche Ports reden wir?
Das sind weirde Ports, 800. Und es geht darum, das Interessante dabei ist, weißt du, warum ich diese Post bekomme? So, Consumer-Leitung. Sowohl Telekom als auch Vodafone haben eigentlich Standard-Router. Und in diesen Standard-Routern ist eine Firewall, die du nicht ausschalten kannst. Ne? Und die blocken Sachen einfach radikal weg. Jetzt habe ich ja keine Standard-Router, sondern ich habe den Draytech. Und ich sage dem Draytech, bitte reiche einfach alles durch. Ist mir egal, meine OpenSense macht den Rest. Jetzt, wenn ich freitags drauf gehe, dann werden halt anscheinend da Warndinger getriggert, weil sie können ihre Firewall da nicht remote zumachen und ich bekomme Post. Sehr obskur, oder?
Kannst du denen vielleicht mal sagen, ich würde gerne eine E-Mail erhalten?
Könnte ich bestimmt machen.
Dann wäre doch für dich einfacher und für die. Okay,
ich möchte einfach keine erhalten, weil mir das einfach schnuppenwuppen ist. Ich habe mein.
Ja, dann kannst. Ja, wieso? Du machst E-Mail und dann einen Spam-Filter, wenn die und die, also wenn der und der Betreff kommt, dann.
Wieso überwachen die überhaupt meinen Traffic?
Alex,
das ist meine Leitung.
Ich kann dir da mal was zu erzählen.
Hau raus. Weil es ist ja meine Leitung. Warum teilen die mir mit, was ich tue?
Alex, ich habe von BSI-Cert angesprochen.
Mhm.
Habe ich dir, glaube ich, schon mal weitergeleitet, so eine E-Mail. Wenn der Render-Server aktiv war, was weiß ich, SRT war offen oder dein SMB war offen oder also hier die ich weiß nicht, wie die Dienste hießen. Oder bei dem Linux-Server, wenn dann der nicht WebRTC, wie heißt das? Der Dienst, der für NFS benutzt wird, irgendwas, was bei Debian scheinmäßig offen ist. Egal. Ich habe immer ein oder zwei Tage später eine E-Mail bekommen an die Abuse-E-Mail, die im IP-Netz hinterlegt ist, vom BSI-Cert. Hier entsprechende Ports sind offen. Das kann passieren. Irgendwas mit DDoS Reflection-Angriff und bitte schließen. Ja. Beziehungsweise bitte prüfen. Das habe ich beim Render-Server wöchentlich bekommen. Ich habe mir überlegt, ob ich das für die IP aussortiere, aber dann habe ich dir ein bisschen was zugemacht in den Firewalls und dann irgendwann war es weg.
Und Alex hat es nicht gemerkt.
BSI-Cert ist, beziehungsweise der Cert-Bund, ist in mehreren Ländern aktiv, nicht nur Deutschland. In Deutschland kümmert sich der BSI unter anderem drum. Dass die scannen deutsche IP-Adressen.
Ja, dürfen sie
eigentlich gar nicht.
Da fängt schon mal an.
Doch, dürfen sie.
Port-Scanning ist in Deutschland eigentlich?
Nein.
Egal zu welchem
Nein.
Zweck, soweit ich weiß?
Nein.
Nicht?
Nein. Port-Scanning ist an sich erlaubt, solange du du scannst ja schon, wenn du eine Website aufrufst auf einem Port, der nicht existiert. Nein.
Du weißt aber genau, was ich meine, ne?
Ja, das ist in Deutschland nicht offiziell verboten.
Ich glaube, das reine Scannen, um zu gucken, was offen ist, ist erlaubt, aber du darfst halt nichts mitmachen. Du darfst diese Info quasi einholen, aber du darfst diese Info nicht verwenden.
Eigentlich, viele Anbieter verbieten dir aber auch Portscans. Das läuft dann aber eher deswegen. Von Anbieterseite. Die sagen, wenn du scannst, dann ist verboten. Die Sache
Früher gab es nämlich Tools, damit sind die Leute rein, haben einfach random IPs wurden ausgewählt und wurden erstmal alle Ports gescannt. Und dann gab es eine riesige Abmahnwelle. Das war ungefähr so im Jahr 2004, 2006.
Ja gut, das war noch das ganz Einfache, da wurde gescannt. Hier ist der uTorrent-Port offen, die Peer-to-Peer-Ports, wenn ja, schickt man eine Abmahnung raus, der wird bestimmt was Illegales machen.
Und so weiter, ja, da ging das nämlich rum. Ne? Also da hat es angefangen mit Port-Scanning. Und dann wurde das ist illegal, wenn ihr da einfach die Ports scannt nach irgendwelchen Servern. Da gab es Referenzurteile.
Für Abmahnungen, tatsächlich sind die Google Fonts-Dinger auch alle ungültig gewesen. Okay. Nicht rechtens, weil es waren Bots. Bots müssen, also die haben mit Bots gescannt und Bots müssen keine Cookies, kein gar nichts akzeptieren.
Ha.
Weil das sind ja keine echten Menschen. Deswegen wurde da auch nie ein Vergehen gemacht. Das heißt, wenn der Anwalt nicht persönlich da drauf ist und nicht zugestimmt hat und trotzdem Google-Cookies bekommen hat, dann war es verboten. Aber wenn der Bot gesagt hat, hier diese Liste an Websites hat das nicht aktiv,
okay,
ist gut, es nicht rechtens gewesen.
Okay,
auf jeden Fall, dieser Cert-Bund scannt deutsche IP-Adressen. Und schickt dann Briefe raus, um eben DDoS-Reflection-Angriffe und so weiter zu blockieren. Tatsächlich auch anwendungsspezifische, zum Beispiel bei unserem Veeam-Server haben sie gesagt, hier, du verwendest eine veraltete Version, update vielleicht mal. Ja. Ganz witzig war das bei diesem Teapot, der Honeypot von der Telekom, den ich da irgendwann mal deployed habe. da gab es eine Menge Angriffe und dann haben sie irgendwann persönlich eine E-Mail geschrieben und gesagt, hier, ihr System ist kompromittiert worden. Was natürlich nicht stimmt, weil war ein Honeypot.
Ich hab auch einen Honeypot. Ich finde es immer sehr witzig.
Ist an sich eine gute Sache, weil die NTP-Server, DNS-Server und so weiter sicherer machen in Deutschland. Einfach dadurch, dass der Anbieter darauf aufmerksam kann.
Ist einfach nur so nervig, weil es so viel False-Alarm gibt.
Nein, das ist ja kein False-Alarm. Das sind ja echte Bedenken.
Ja, gut.
Und das kann auch echt ausgenutzt werden. Gut, natürlich weiß die Telekom nicht, okay, das ist nur für 2 Stunden bzw. für 4 Stunden aktiv und wird dann wieder runtergefahren.
Und der Kerl sitzt und das Ding sitzt in einer isolierten VM und so weiter. Aber
ja, nee, wenn der Port nach außen offen ist, dann kann der ausgenutzt werden, der Dienst. Wenn
ja, der Dienst, Port, um da drauf zu kommen, schon, aber das ist halt eine Sandbox-VM, die immer wieder resettet.
Ja, aber Alex, das ist irgendein NTP-Dienst oder so. Was sehe ich, du kannst, das sind Reflection-Angriffe. Jemand kann diesen offenen Dienst nutzen, um sein Ziel zu DDoSen. Geht er nicht hin und sendet selber Riesenpaketmengen hin, sondern geht zum Beispiel zu öffentlichen Zeitservern oder DNS-Servern und fragt im Namen seines Ziels an, damit die alle mit sehr viel, also der muss vielleicht nur 10% der Bandbreite, die eigentlich das Ziel trifft, einsetzen, um das Ziel zu DDoSen. Genau. Das ist mir der schickt eine kurze Anfrage und der Server schickt dann die lange Antwort zurück, aber nicht an den Angreifer, sondern ans Ziel. So, auf und der genau Seite, das wollen sie damit verhindern.
Auf der anderen Seite, bei mir interessiert mich ja DDoS gar nicht.
Naja, dein Anbieter interessiert es, sobald du anfängst, Leute zu DDoSen, weil dann bekommt der auch böse E-Mails.
Ja.
Das ist logisch. Ich kann das schon nachvollziehen. Ich finde es auch gut, dass das gemacht wird. In Papierform Schwachsinn. Vor allem, wenn es jede Woche passiert. Das ist einfach nur Papierverschwendung.
Also, ich verstehe sowieso nicht, warum die mir immer noch Papierzeug schicken, wobei ich das längst abgemeldet habe.
Einige Anbieter werfen diese E-Mails vom Certpunkt oder so auch weg. Hm. Aber ich denke mir, ja, ich mache das kurz. Ich hab mir dafür meine Commands vorbereitet. Ich weiß, was ich tun muss.
Aber bei mir ist es die Telekom.
Ich sage meinen Kunden Bescheid.
Und die Telekom soll bitte nicht überwachen, welchen Traffic ich fahre, auf welchen Ports.
Kannst du mir mal so einen Brief zeigen, abfotografieren, wie auch immer?
Ja, wenn der nächste kommt, der wird demnächst wieder kommen.
Ich will mal wissen, was das ist bei dir. Wahrscheinlich irgendwas, was du in deiner Windows VM durchgereicht hast. Aber meine Meinung dann ist tatsächlich, kümmere dich drum, fix das.
Wieso?
Weil das einen Grund hat, dass sie das machen.
Das passiert jedes Mal dann, wenn ich alle Sicherheitsmaßnahmen, alle Firewalls umgehe, was ich jeden Freitag einmal mache. Das heißt, ich teste eine Direktverbindung nach außen und umgehe jede OpenSense und jedes Ding. Und ich schätze, das ist genau das.
Ja, aber was ist das?
Ja, aber genau, warum tust du das, frage ich gerade.
Warum ich das tue?
Ja.
Ich mache immer als allererstes einen kompletten Speedtest. Und zwar schaue ich, wie viel Kapazität hat die Leitung gerade. Ne? Das heißt, ich umgehe jeden Router, jede Firewall, jedes Gerät.
Wie umgehst du?
Hardware. Ich stecke das Hardware um. Ich habe einen komplett
exposed Port. Du steckst deine VM einfach an den Router direkt.
Genau, an den
Router, also ans Modem. Wie willst du einen Telekom-Router umgehen? Das ergibt absolut keinen Sinn.
Ich habe einen kompletten Exposed an der Draytag. Ich komplett auf Durchschliff geschalten habe, wo nichts mehr gefiltert wird, der geht direkt raus.
Ach so, das ist ein Exposed Host, das heißt, jede IP wird. Ach du Scheiße, Alex.
Und da klemme ich ihn ran und dann mache ich.
Kann ich dir genau sagen, was da passiert.
Ja, ich weiß, klar, wegen allem SMB und überhaupt.
Ja, hauptsächlich NetBIOS.
Ja, oder? Und dann gehe ich direkt drauf. Ja, es kann sein, dass es hauptsächlich. Die listen ja nichts. Und dann mache ich einen Speedtest. Was ist die Rohleistung direkt ohne Netzwerk? Und dann kalkuliere ich ein, okay, so viel Upload-Bandbreite steht mir jetzt Freitag auf dieser Leitung zur Verfügung. Und je nachdem, nach diesem Hot-Test, welche Leitung mehr Bandbreite hat, schicke ich unseren Livestream über die Leitung, die gerade mehr Bandbreite gibt. Das heißt, ich schaue, dass ich auch jeden Freitag zur Streaming-Zeit, kurz bevor ich den Stream zum Moritz schicke, welche Leitung gibt mir gerade am meisten, auf welcher Leitung hocken weniger Nachbarn, die Porno streamen, ne? Das ist leider so. Und das hat bis jetzt am stabilsten so funktioniert, dass der Moritz, wenn jetzt keine Maschinen bei mir abstürzen, die stabilste Verbindung kriegt. Einfach, dass ich am Anfang schön auswählen kann, welches gibt mir denn das beste Ergebnis.
Zur Not fange ich das in Frankfurt eh ab. Aber
interessant
ist das. Host ist scheiße, Alex.
Ja, weiß ich, aber das ist ja nicht lang. Das läuft ja keine Stunde.
Ja, aber das ist schon Schwachsinn, weil dann hast du ein RDP oder so ins Internet offen und du weißt.
Innerhalb von 2-3 Minuten Speedtest passiert nichts.
Du hast gerade noch eine Stunde gesagt.
Ja, es ist keine Stunde. Ich gehe hin, mache meinen Test normalerweise, während ich mit dir auf der Einleitung quatsche sogar. Das siehst du meistens sogar. Oder hörst du, wenn ich dann da bin und sage, ja, gleich, und den Stream kriegst du gleich. Weil dann mache ich noch meine Speedtests. Und es dauert ein, zwei Minuten.
Und du deaktivierst den Ex-Post-Host danach wieder, oder was?
Natürlich steckt das Kabel wieder ab, es ist ja eine VM.
Auch wenn du diese Leitung dann nutzen willst, steckst du das wieder weg.
Das Kabel stecke ich ja ab, weil dann geht es ja nicht, dann geht ja die Leitung über die OpenSense und so weiter dann mit meinem Shaping. Es ist ein Road-Test, dass ich, weil ich habe mir eine Kalkulation gemacht, so und so viel Prozent von der Leitung, so und so viel weit kann ich belasten. Und dann stecke ich mein Kabel ab und dann gehe ich über die interne IP, die über die OpenSense geht und dann mache ich das so weiter. Das ist einfach nur ein Test, dass ich allen anderen Traffic, House-Traffic und so weiter umgehe und vermeide.
Dabei. Alex, du musst da doch nicht den Port in deiner Firewall exposen, komplett ins Internet.
Welchen Port?
Ja, du hast doch gerade, das ist ein Exposed Host. Du hast in deinem Router gesagt, dass jeder Port dieses PCs ins Internet
durchgeht. Nee, das ist der einzige Port, der in einem DirectX noch frei ist. Und der ist halt ein Exposed Host bei mir.
Dann macht das
ist weg. Noch Legacy.
Dann ja, macht das weg. Das ist ein Sicherheitsproblem, wenn du das machst, Alex.
Du steckst ja, boah, es gibt so viele Sicherheitsprobleme.
Wenn wir das mit dem Zero Trust durchziehen würden, dann wäre das kein Problem mehr. Aber...
Alter, das ist eine VM auf dem Android-System, die nicht mal am Transcoder hängt. I don't care.
Das ist einfach nur eine random Windows-VM.
Es ist eine random Windows-VM, da ist nichts drauf, da ist gar nichts installiert. Die ist blank. Die ist sogar stand, glaube ich, vor 3 Jahren. Die ist völlig blank, die hat einen Hardware-Ethernet-Port bekommen und von der lasse ich einfach im Browser den Speedtest laufen.
Das ist einfach nur, das ist ein sehr beschissener Workflow, Alex.
Ja, aber er funktioniert. Ich stelle das bestimmt um, wenn ich meinen Android-Server dann auch noch umstelle und die Leitungsprüfung. Aber mich hat eher interessiert.
Alter, du hast gerade gesagt, dass du ein 3 Jahre ungepatchtes Windows ins Internet hängst. Komplett exposed, Alex.
Und dann die Maschine wieder runterfahren? Und das war's. Das sind keine Daten, keine
Login-Daten. Und die nicht gespeichert, hängt die in keinem Netz bei dir?
Nö, die hängt gar nirgends drin. Die hat nicht mal Zugang zum internen Docker-Net. Die hat keinen Zugang außer diesem einen Exposed-Internet.
Warum sollte man so etwas tun?
Das war mal was fürs
Alex geplant. Hat Alex doch gesagt, damit er sein Netzwerk testet.
Ja, aber das kann er doch auch vom Transcoder aus.
Ja, aber das Ding hat halt jetzt diesen Auftrag bekommen. Vorher war das mal ein Honeypot. Und da habe ich rumexperimentiert und dann habe ich die halt
zweckentfremdet. Das war ein Honeypot.
Das war mal ein Honeypot. Dann war die VM.
Mit dem Ziel, dass Angreifer da drauf gehen. Und jetzt hast du es immer noch aktiv und verwendest es jetzt produktiv.
Ja, nicht mehr als das Ding. Das war ein Windows 7 Honeypot. Dann war es ein Windows 10 Game Server. Und dann habe ich das Ding, glaube ich, zum Erscheinen von Windows 11 geupdatet auf die Pre-Alpha Windows 11, um damit zu testen. Das Ding war aber nie im Heimnetz. Das war immer nur so eine Test-VM. Ich habe solche Sandbox-VM, ich glaube, ich habe massenweise davon. Die haben alle keinen Kontakt zum eigentlichen Netz.
Ich seh den Vorteil, den du dadurch hast, nicht.
Das ist Experimentieren, es geht um Vorteil. Ich probiere halt was aus. Ach, jetzt komme ich auf eine dumme Idee. Jetzt probiere ich was aus, so kriege ich meine Ideen. Indem ich einfach rumprobiere. Ich weiß, das könnte doch 15 Backflow.
Ja, aber ich sehe keinen Zweck dieser VM.
Sie hat auch gerade keinen. Das ist das Schöne. Und vielleicht breakt sie mir auch irgendwann, weil irgendwas passiert. Dann komme ich
auf die Idee. Ja, aber warum testest du?
Dann komme ich auf die Idee, okay, pass auf.
Warum testest du überhaupt so? Das ist doch null realistisch.
Warum?
Teste doch gleich mit dem
Transcoder. Warum geht ein Maler hin und sagt, pass auf, ich möchte jetzt ein Bild von der Teetasse malen, aber es funktioniert erst richtig gut, wenn ich jetzt einen 10 Kilometer Berg hochkletter und es da mal. Man muss einen kreativen Workflow nicht verstehen.
Du willst keine Kreativität in deinem Paket ans Ziel liefern haben, Alex. Das soll ankommen.
Nein,
wollte ich gerade sagen, es muss doch einfach nur
da funktionieren. Da soll keine richtig Kreativität so dabei sein. Das Internet richtig muss funktionieren.
Aber wenn ich eine Sollbruchstelle erzeuge, dann denke ich mir, oh, pass auf, jetzt habe ich hier ein Bluescreen-Problem XY. Dann schaue ich, okay, wie kann ich das beheben? Und dann kommen zum Beispiel Videos raus wie das Fix-to-Win-11-Video, weil ich dann auf solche Sachen stoße, um Probleme zu beheben, die ich extra erzeugt habe, dass ich kreative Ideen habe, um sie zu beheben und Videos zu machen.
Ja, aber doch, mach das doch bitte nicht für den Livestream, der sowieso schon Probleme hat.
Ich mache das doch nicht für den Livestream, das ist ja eine ganz besondere VM, die hat nichts mit dem Livestream zu tun. Ne? Ich sage, ich habe viele solche kreativen Prozesse, die nebenbei laufen. Das macht niemand so wahrscheinlich. Aber,
nein, hat mehrere.
Aber das ist halt so. Ja, jeder hat halt das. Aber was ich da wirklich, jetzt gehen wir mal zurück, das war jetzt ein riesiger Auswurf. Was ich dadurch herausgefunden habe, wieder Kreatives, ist, ich mache das ja für die Telekom und für die Vodafone-Leitung. Weil ich stecke einmal Kabel um, einmal an Vodafone-Leitung, einmal an Telekom-Leitung. Ne? Von der Vodafone bekomme ich gar nichts, weder E-Mails noch Briefe.
Ja, weil du bei der Vodafone nicht alle Ports
weitergeleitet
hast.
Doch, habe ich. Ist auch am Exposed. Ist auch ein Exposed-Port und ich nutze genau das so. Genau so habe ich es genutzt. 1:1 gleiches Setup.
Und ja, vielleicht, bei beiden hat's... vielleicht ignorieren die Meldungen.
Meinst du?
Das ist Netcap aber weird, dass dann die auch, das weiß ich.
Also Vodafone ist dann, keine Ahnung, ist jetzt die Telekom brav, falls es nicht ignoriert und mich meldet? Ja. Oder ist Vodafone scheiße?
Ich finde das
besser. Das ist nichts Bescheid sagen.
Ich finde es zwar doof, dass dafür ein Brief verschickt wird, aber ich finde es gut, dass sie dem User das melden.
Drauf aufmerksam.
Und dann ist Vodafone in der Hinsicht dann wieder doof, weil sie gar nichts sagen.
Ich weiß nicht. Kommt drauf an, vielleicht kriegen sie es nicht mit, vielleicht wird die Vodafone Port Range einfach nicht gescannt. Vielleicht haben die vorher beim BSI Cert angefragt, bitte scannt uns nicht. Das kannst du nämlich auch machen. Du schreibst die kurz an, sagst denen, das sind meine IPs, bitte scannt die nicht.
Aber in der Hinsicht ist ja dann wieder die Telekom besser für den User.
Das ist richtig. Finde ich auch besser als wie hast du gesagt, Netzwerkmensch.
Siehst du, und dadurch könntest du jetzt zum Beispiel wieder ein Video machen und könntest sagen, ja, pass auf, die Telekom passt mehr auf die User auf als die Vodafone in der Hinsicht. Das sind Dinge, die man dann rausfindet. Die findest du anders nicht raus.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich das jemals wissen wollte.
Ja, du nicht. Aber unsere Zuschauer vielleicht schon. Die würde das vielleicht interessieren, bei wem sie denn einen Vertrag abschließen und wer mehr auf sie aufpasst. Wer zum Beispiel, ne? Also nur so.
Also ich muss ehrlich sagen, ich schließe da einen Vertrag ab, der mir das beste Internet bietet. Ja. Was der am Ende tut, ist mir ehrlich gesagt scheißegal.
Das ist auch
ich muss sagen, ich habe hier einfach nur meinen Vodafone-Vertrag, einfach weil ich den von meinem Vormieter übernehmen konnte und ja, ein Gigabit für meine 30, 35 Euro im Monat habe, da kann ich nicht meckern.
Du, Marcel, das habe ich mir zum Beispiel abgewöhnt, weil ich hatte vorher 1:1. Und die haben mir die schnellste Verbindung gegeben. Genau. Aber die war halt nicht stabil.
Ja, gut, ich meine, ich schließe da ab, wo am schnellsten ist und dann halt logischerweise muss halt stabil sein, klar.
Ja, aber ich hatte schon viele.
Der Rest interessiert mich nicht.
Ich hatte schon viele über Jahre, die waren halt einfach halt am schnellsten im Peak, aber halt nicht stabil. Ne? Und haben Abrisse gebracht und Einbrüche und manchmal wurde dann der Traffic. Das habe ich in einer langen Zeit noch erlebt, dass einfach, wenn ich den Traffic wirklich genutzt habe, dass der dann irgendwann einfach meine Geschwindigkeit auf 100 Kilobits gebremst haben. Obwohl ich Flatrate hatte.
Naja, lest dir mal durch, was in der AGB steht.
In der AGB steht unbegrenzt. Unbegrenzt ist kein Datenlimit.
Das wird. Ich habe noch nie jemanden geschrieben, der bei Fair Use Traffic oder so wirklich reingeschrieben oder bei unbegrenzt Traffic reingeschrieben hat, dass es unbegrenzt ist. Das ist immer an irgendwas gebunden.
Es war Jahr 2010.
Da erst recht nicht, da war Traffic richtig teuer.
Ich hatte da eine 30 im Bit-Leitung. Das schnellste, was ging, 30 Mbit in der Großstadt. Und in meinem Vertrag war nichts gebunden. Da stand dann, Leitung bis zum geht nicht mehr ausnutzen, kein Drosselung, kein Dings, volle Bandbreite, gib ihm.
Ja gut, 2010 war das Drosselungsthema sehr groß.
Ja, und da war ja extra drin, hey, du wirst nicht gedrosselt. Ja, würden wir trotzdem. Am Ende des Monats irgendwann kamen trotzdem nur noch 100 Kilobits raus.
Wahrscheinlich steht dann irgendwas drin, wenn hier kommerzielle Nutzung oder über x Prozent des Traffics die stellen das sehr wieder Rechnung auf. Ich habe schon so viele Sachen gesehen. Da wird dann gesagt, okay, sobald du über x Prozent unseres Gesamttraffics an Tag oder so verbraucht hast, kommst du auf die Liste oder so.
Das ist halt auch witzlos gewesen damals. Ne? Solche Probleme habe ich seitdem jetzt nicht mehr gesehen.
Oder Sachen wie, aber du hast drei Monate in Folge über 300 Gigabyte verbraucht, dann wirst du gedrosselt. Ist zwar an sich kein Bruch des Unlimited, weil du musst diese Voraussetzung erfüllt haben, ansonsten bist du tatsächlich Unlimited. Wenn du 10.000 Gigabyte verbrauchen willst, dann kannst du das. Aber ja, wobei, warte mal, lass mich kurz ausrechnen. Du bist bei 30 Mbit, hast du gesagt?
30 Mbit war es
damals. Dann, wenn mich nicht alles täuscht, kannst du nur 12 Terabyte verbraucht haben.
Das hatte niemand sonst, ne?
Wenn du 24/7 diese 30 Mbit ziehst.
Ja. Ja, wir waren halt Studenten-WG, ne? Und zu fünft, also war die Leitung irgendwann immer am Glühen.
Ja, das gut, hat schon dann angefangen. Kann ich das aber nachvollziehen. Vielleicht haben sie kommerzielle Nutzung vermutet oder so.
Jeder hatte seine Places am Netz, ne? PSN-Store ging ab. Damals, ne?
Jo.
Und das war halt auch schon viel, ne? Wenn du da ein paar Mal rumgewuppt hast, hast deine Games gezogen, hier mal schnell 50 GB, hier mal 30 GB. Das ging super fix, ne?
Die Woche über wurde runtergeladen, am Wochenende gezockt.
Genau.
Ja. Dann wurde halt. Ja, das hatte ich bis vor einem Jahr noch.
Und dann ging es halt immer ab. Die Leitungen waren halt immer voll gut ausgelastet, ne? Dann hatten die nur Freunde da oder so, ne? Ah, ihr habt gutes Internet. Ja, ich muss hier mal Updates hin, Steam Library, bla.
Ey. Ja. Jonas kennt ihr ja auch noch. Alex, du müsstest Jonas kennen.
Ja.
Der geht mit Frankfurt ins Rechenzentrum mit mir, schließt seinen Laptop an, schließt sich an die Gigabit, also 10 Gig kann der Laptop nicht, deswegen schließt er sich nur per Gigabit an und lässt, während wir da Wartung machen, seine Steam-Downloads durchlaufen.
Weil es sonst nicht kann, ne?
Naja, da gibt es volle Gigabit in beide Richtungen und zu Google beträgt der Ping 0,3 Millisekunden. Ja, besser kriegst du es nicht.
Besser kriegst du es nicht, nee. Aber ich muss auch sagen, Steam ist besser geworden und Blizzard? Blizzard ist am besten, wenn jetzt nicht die Server ausgelastet sind.
Ist mir aufgefallen. Wollte ich gerade sagen, wenn die Server ausgelastet sind, kannst du Blizzard in die Tonne stecken.
Weil Blizzard kann nämlich Multipath. Das heißt, ich kann beide Leitungen voll auslasten und der lädt dann wirklich mit den 1200 Mbit runter. Vollgas.
Ich glaube, das TGF-CDN also kann das auch.
Also da könnte, also ganz im Ernst, also da könntest du denken, das ist ein Speedtest, also der Blizzard haut dann voll rein, der Blizzard Launcher. Steam ist so ein bisschen, naja, Steam fährt immer hoch, wenn das nächste File kommt, ist es wieder auf Null. Die laden das Ganze nicht als Komplettpaket runter. Mhm. Was Blizzard viel schöner macht. Weil das nervt, pro File geht dann der Download wieder auf Null und dann muss die Geschwindigkeit das wieder hochrampen. Ne? Vom Konzept her blöd. Das Problem habe ich jetzt mit meinem LAN-Cache nicht mehr. Das Video kommt bald, aber sehr interessant. Ich sehe es halt am LAN-Cache dann immer wieder, sich bewegt. Ne? Ja, die Leitungssachen haben sich da extrem geändert.
Ich weiß ja nicht, wie viele Leute nutzen denn bei dir? Also bist du das alleine in den LAN-Cache nutzt oder deine Frau auch? Weil ich glaube, deine Kinder ja nicht.
Nee, bis jetzt nutze ihn ich und meine Frau. Und das wird natürlich über die Jahre mehr werden, ist ja klar. Aber den LAN-Cache brauche ich persönlich dafür, wenn ich PCs teste oder Laptops oder irgendwas.
Ja, okay.
Weil dann brauchst du, ja. Ich brauche halt dann jetzt schnell, jetzt brauche ich auf dem Rechner schnell CSGO, Apex, Death Stranding und so weiter und die innerhalb der nächsten 10 Minuten müssen installiert sein, dass ich jetzt in dem Zeitfenster das Gerät testen kann, weil jetzt muss ich drehen. Da habe ich keine Zeit drauf zu warten, dass mir das Internet jetzt liefert. Und ich hantiere sicher nicht mit Festplatten rum, dass ich die dann anstecke und die als Library DB nehmen oder so.
Ich habe gerade was gesehen.
Was hast du gesehen? So
auf einem Discord eines Hosts, also ich werde jetzt keinen Namen nennen. Ja. Wurde jetzt ein Go, also eines Webhosters, die haben eigene Server in einem Rechenzentrum in Düsseldorf, glaube ich, stehen.
Ja.
Die machen immer so hohe. Die sind ein bisschen wir. Die machen gutes Marketing. Versprechen hier volle Hochverfügbarkeit, alles hochverfügbar. Beste für ihr Unternehmen, wie auch immer. Haben aber nur einen Switch im Rack und nur einen Uplink. Da kannst du dir denken, was passiert, wenn der Switch ausfällt.
Top.
Ich habe immer noch die Vermutung, dass das eigentlich nur ein, zwei Server sind. Egal. Darum geht es gar nicht. Die haben einen GoFundMe-Link im Discord gepostet. Die wollen 25.000 Euro haben. Weil sie gerade mit 40 Gigabit gedDoSt werden und deren Netz gerade offline ist, deren Server.
Das ist lächerlich.
Denke ich mir, ein 40 Gigabit DDoS. Was? Wie kann euch ein 40 Gigabit DDoS offline nehmen, wenn ihr so groß euer Zeug ankündigt? Und warum braucht ihr 25.000 Euro, um das zu fixen?
Wahrscheinlich, weil sie Redundanz schaffen wollen, mit dem Load Balancer, um es auszugleichen. Weil sie das Geld nicht haben wollen.
25.000 Euro.
Das weiß ich.
Für 25.000 Euro lasse ich mir eine Standleitung zum
Rechenzentrum eine neue Glasfaserstandleitung legen, die überspringt.
Ja, dafür lasse ich mir einmal.
Vielleicht wollen sie genau das machen.
Unter meinen durch eine Leitung zum DE6 legen.
Vielleicht wollen sie genau das machen.
Weißt du, nein, die sind in Düsseldorf. Da gibt es keinen
Unternehmen sind wird. Also heute hatten wir ja mal einen extremen Ausflug auf Internet und Providing, aber das ist halt auch was, was die Welt bewegt.
Wer die Namen zu DDoS Protection und zu diesem Anbieter haben will, schreibt mir.
Also ihr könnt euch gerne merken, Vodafone nix Mail, Telekom schon Mail, wenn was exposed ist. Ist halt so. Ist sehr interessant.
Ich will immer noch beim nächsten Mal erklären, klären wir mal, warum das passiert ist. Ich möchte nämlich wissen, warum.
Ja, ich habe eine Vermutung.
Ich auch. Ich sag nicht BIOS.
Du sagst nicht BIOS.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nur mit Anhängsel.
Ich sag, pass auf, es könnte eine zum Beispiel, wer weiß, eine Telnet-Port oder so sein.
Telnet ist gar nicht mal so schlimm im Internet. Das wird erstmal.
Weil es ist Telnet nicht standardmäßig sowieso unter Windows deaktiviert?
Ja, aber es könnte ja sein. Weiß ich ja nicht, was ich an der VM noch damals
gemacht habe. Alex, du musst aber tatsächlich aufpassen, weil das ist deine IP, deine öffentliche IP. Das ist eine deiner Main-Internet-Anbindungen. Wenn Telekom sagt, hier, mach das nicht, das ist doof und du machst es immer wieder. Die haben bestimmt auch irgendwelche Klauseln, die dir sagen, hier...
Also ich darf eigentlich in meiner Leitung machen, was ich machen will, weil es ja mein Anspruch ist.
Nein, du darfst mit
Telekom... Selbst wenn ich sagen, mit deinem Viren einladen, selbst
mit dann. Nein. Die nehmen sich das Recht vor. Wenn du anfängst, anderen zu schaden, wirst du gesperrt, hundertprozentig, definitiv.
Aber woher wollen die wissen, dass ich anderen schade?
Wenn du Teil eines Botnets bist. Ja, wenn deine Tests daraus bestehen, Spam zu verschicken oder zu blutforcen, dann sind es keine Tests, die du machen solltest. Gut, aber wenn du damit.
Der eskaliert gleich.
Naja, das meine ich damit. Und da kann ich nachvollziehen, dass sie das nicht wollen, weil die müssen auf die Reputation ihrer eigenen IPs achten. Hm. Sonst schadet es damit allen Kunden.
Dann achtet also Vodafone nicht auf die.
Vodafone ist verbrannte Erde, teilweise vor allem. vor allem die alten, nicht Deutsche Glasfaser, wie hieß das? Unity Media, die alten Unity Media Doxis IPs, die sind richtig beschissen.
Aber Moritz, du hast mich auch auf eine Idee gebracht.
Achso, ganz wichtig, eine Sache, die ich noch sagen wollte. Sowohl Vodafone in dem Doxis-Vertrag als auch Telekom im DSL, zumindest alle, die ich bisher gesehen habe, verbieten kommerzielle Nutzung. Du darfst, ich glaube, bei Telekom nicht mal einen Home-Server, so ist zwar okay, aber du darfst nichts online zur Verfügung stellen, fürs Internet zum Beispiel.
Okay.
Moritz?
Oder nur sehr eingeschränkt.
Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht, ne?
Offiziell ist es dir aber in keinem Fall erlaubt, soweit ich es weiß.
Weißt du, was wir machen werden?
Was wärst du tun?
Wir werden als Experiment ich habe noch einen alten Hardware-PC rumstehen, ganz alt, ist aber egal. Auf den haue ich ein unsafe Windows 7 ohne irgendwas drauf, Firewall down, und das claim ich mal an diesen Port. Und ich schaue mal, wie lange es dauert, wenn das Ding nur mit dem Internet verbunden ist, bis es unusable ist, im Moment.
Okay, bis zu dem Punkt hätte ich dir angeboten, mach mal in Frankfurt, weil da bekomme ich mehr Infos, aber nein, ich möchte meine IP-Reputation schützen.
Aber genau den Test möchte ich mal machen.
Wieso, Mo, du kannst das doch so machen, in erlauben und out einfach, ja, den relativ begrenzt erlauben.
Dann fehlen auch viele automatisierte Angriffe, weil die das checken.
Ja, die merken, wenn dann der Upload down ist und so weiter, können die am Telefon nichts runterladen.
Der Angriff kann hier nicht ausgeführt werden, weil ich eben, was weiß ich, einen RDP-Traffic nach außen verbiet, dann merken sie, die können hier kein Brute-Forcing machen und gehen weiter zum nächsten System.
Genau, das ist so blöd, weil da geht ja nichts. Aber genau das probiere ich mal aus. So eine Single-Station, die ich dann mal hinstelle, schauen wir mal, ob man da überhaupt noch irgendwas öffnen kann, solitär oder was am Ende. Das wäre doch ein geiler Test, oder?
Ja, also ich wäre dabei.
Und mal schauen, erstmal, pass auf, hier im Livestream, im Podcast habt ihr das gehört, das kündigen wir an und dann lasse ich das mal laufen. Und am Anfang des Videos darf dann jeder mal raten, wie lange es dauert. Also ich lasse die Maschine laufen, bis sie unusable wird. Aber wir können dann alle mal raten, wie lange dauert es denn?
Ich würde bei dir gerne mal einen Teapot laufen lassen. Ein Telekom-Teapot.
Also den Honeypot habe ich selber laufen. Ne? Also auf der normalen OpenSense.
Ich meine den Teapot. Der gibt dir Ich schicke dir mal ein Video dazu. Beziehungsweise habe ich dir ja schon mal ein Video dazu geschickt. Da gibt es dann, der hat einen Kibana drauf.
Ja.
Hat einen Graf, nee, einen Graf hat er nicht, aber der hat einen Kibana mit seiner Prometheus speichert er sein Zeug in den InfluxDB.
Ja.
Und dann kannst du dir auch. Da kannst du dir dann wirklich anschauen, was wurde wie, wann angegriffen, was waren die Top-Ports, von wo aus. Hast
ja, das mache ich doch mit meinem EEK auch.
Und kannst dann auch Sachen sehen, wie, was waren die beliebtesten User, die auf diesem Protokoll versucht wurden? Was waren die beliebtesten Passwörter, die hier versucht wurden?
Ah, okay, das ist noch ein bisschen genauer, weil sowas filter ich mit dem PFLC nicht.
Und später kannst du dann auch nach Anbietern sortieren, nach Netzanbietern. Zum Beispiel zeig mir alle von Hetzner oder so. Und dann, okay. kannst du das auch direkt zusammenfassen und wenn du willst, vielleicht sogar gleich eine E-Mail.
Das Problem ist, sowas lasse ich nicht zu viel laufen oder zu lang laufen, weil es erzeugt unmäßig Read-Write-Overhead.
Ja, das natürlich. Das ist halt eine Datenbank, die schreibt. Ja.
Und deswegen lasse ich so viel logge ich gar nicht mehr mit, weil ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, wenn ich zu viele Details in Echtzeit loggen lasse auf meinem PFLC mit Grafana, dann macht das Probleme in meinem Netzwerk einfach. Weil dann fließen so viele Logging-Dinger und Datenbank und Traffic und hin und her und übersammeln.
Alex, wir haben Robin nicht dabei, wir sind kurz vor Überziehen.
Okay, dann müssen wir jetzt einfach mal kurz sagen, wer mehr darüber wissen will, im nächsten Podcast quatschen wir darüber weiter. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch mehr reinziehen. Ihr könnt natürlich auch noch mehr unserer interessanten Experimente und natürlich unsere Unterhaltungen jeden Freitag 22 Uhr im Livestream live mitbekommen und auch mitdiskutieren. Oder ihr wartet einfach bis immer Montag, ne? Zum neuen Video.
Ja, bis morgen.
Ja, also dann gibt es wieder was Neues auf die Augen.
Ja, doch. Bis morgen. Ja.
Macht's gut und lasst euch gut gehen.
TGF.click/social haben wir heute gar nicht erwähnt.
Ja, also wenn man hier mal drauf.
Kommt auf den Discord.
TGF.click/social.
Oder ins Forum oder überall hin. Lasst mal von euch hören und macht's gut.